die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist wieder Hanna. Hallo.
Guten Tag.
Wir reden hier einmal die Woche über Presse aus der Vergangenheit. Das tun wir mittlerweile zum 18. Mal. Und den Artikel, den ich mitgebracht habe, der ist aus dem Spiegelarchiv aus dem Jahr 1969. Und er heißt Teurer Kurs und ist erschienen am 21.12.69. Was hast du uns mitgebracht?
Auch ich war wieder im Spiegelarchiv unterwegs und mein Artikel heißt Tor in eine andere Welt und ist vom 12.05.96 aus dem Spiegelheft Nummer 20.
Da könnte man fast eine Verbindung ziehen. Ich freue mich schon auf die Moderationsbrücke, denn ich fange mit meinem Artikel mal an. Teurer Kurs, es geht um die Großforschungsanlagen, die im CERN entstehen sollen. Und als ich den Artikel ausgesucht habe, dachte ich, oh, so alt ist der LHC. Und dann stellte ich fest, oh nein, es geht noch gar nicht um den LHC. Den LHC, den Large Hadron Collider, kennen die Nerds unter euch vielleicht.
Das ist, ja, ich kenne den.
Das ist der große Teilchenbeschleuniger. Und während ich dann hier den Artikel las, dachte ich mir, da passt ja irgendwie nicht. Da ist die Rede davon, dass der 3 Kilometer Durchmesser hat, der Kreis. Da dachte ich mir, aber war der LHC nicht viel größer? Und ja, tatsächlich, es geht um den ersten Forschungsreaktor, den Deutschland baut, beziehungsweise an dem Deutschland mitbaut, der Ganze, die, wie der Spiegel so schön schreibt, Mammutmaschine. Und sie soll 2 Milliarden Mark kosten, von denen Deutschland 760 Millionen Mark Westdeutschland dazu gibt. Vor 16 Jahren gründeten Europas Atomphysiker eine Kultstätte ihrer Wissenschaft, die seither Weltruf erlangt hat. In Meyrin oder Meyrin bei Genf, dem Forschungszentrum der westeuropäischen Atomgesellschaft CERN, errichteten sie die größte Experimentalanlage des Kontinents, einen riesigen ringförmigen Atomteilchenbeschleuniger. Und CERN ist ein französisches Akronym und jetzt ist das Problem, dass mein Französisch wirklich nicht brauchbar ist, deswegen werde ich es einmal schlecht Französisch vorlesen und dann auf Deutsch. Und zwar steht CERN für Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, also die Europäische Organisation für Kernforschung oder Nuklearforschung, Teilchenforschung.
Ist auch griffiger auf Deutsch eigentlich, ne?
Ja.
Kernforschung.
Jetzt, wo ich das so vor mir sehe, würde ich das gerne Europäische Gemeinschaftliche Organisation zur Nuklearforschung nennen, dann würde es EGON heißen.
Oh ja.
Also am EGON.
CERN Kowalski.
EGON CERN Kowalski.
Der beschleunigt die Teilchen, das sagst du.
Ja, der schiebt bei der
Die Mammutmaschine.
Die Mammutmaschine beschleunigt die Teilchen von der Lidl-Bäckerei.
Oh Gott, du musst viel schneiden, I'm sorry.
Man merkt vielleicht, dass Teile dieser Folge im Urlaub aufgenommen wurden.
Ja. Nein, auch am Hahn.
Auch am Hahn, genau. Denn weiter im Text. Ende letzte Woche trafen sich in Meyrin Physiker aus den großen 6 CERN-Mitgliedsländern, um den Standort für die Mammutmaschine zu wählen. Egon CERN Kowalski. Und zwar 5 unbekannte Provinzflächen boten sich an. Und da haben wir einmal.
Entschuldigung.
Brennsteinfurt bei Münster in Westfalen, da wo der Egon Kowalski herkommt.
Da bieten sich ihm die 5 Provinzflächen an.
Wie haben sie mich gerade genannt?
Halleluja.
Dobadon in der Nähe von Triest, Fokant in den belgischen Ardennen, Göpfritz nahe Wien, schließlich Lalouk bei Marseille. Die Schweizer hatten auf eine Bewerbung verzichtet. Was ganz interessant ist, wenn wir überlegen, dass dann später die Anlage, die eigentlich krasseste Anlage in der Nähe von Bern gebaut wird. Nee, in der Nähe von Genf. So, Doch bei den entscheidenden Sitzungen am Freitag letzte Woche vermochten sich die Forscher nicht auf einen der 5 Standorte zu einigen. Genau, dann sagen Leute beim CERN, dass die deutsche Regierung großen Druck gemacht habe, wenn sie schon mit 1/3 das Projekt finanziert, dann möchte man das auch als Prestigeprojekt in Dernsteinfurt haben. Das ist es aber nicht geworden. Und die Franzosen und die Belgier haben hin und her geklüngelt, sodass dann am Ende die eine Delegation, nämlich die Franzosen, haben den Belgiern nochmal Kampfjets verkauft, woraufhin die Belgier gesagt haben, sie wären für einen französischen Standort zu gewinnen. Also wir sehen großes Politikkracher, wenn es um so ein Riesenprojekt geht. Und die Frage ist, was dieses Forschungsprojekt bringen wird. Denn die Erforschung der immer kleineren Teilchen in der Atomphysik, die ist, und das sagt hier schon der Artikel, nicht direkt anwendbar auf Erkenntnisgewinn. Also diesen 3 Kilometer durchmessenden Ring zu bauen, indem man dann Teilchen in der Teilchenschleuder beschleunigt, das macht noch nicht, dass daraus eine große Generation Maschinenbauer hervorgehen. Das bringt Computer nicht direkt weiter, nicht die Vakuumtechnik. Stattdessen sagen Kritiker, es wäre wichtiger, in der Biochemie zu forschen. Und vor allem sagt man dann auch, die Anlage, die jetzt gerade geplant wird, also wir reden von 69, bis die da ist, das wird noch ewig dauern. Man geht davon aus, dass sie 78, also 9 Jahre später, erst fertiggestellt wird. Und dann gibt es bereits Experten, die sagen, bis dahin könnten sich bereits Teilchenbeschleuniger oder Partikelbeschleuniger neuen Typs durchgesetzt haben, was die Maschine überholt, weil es einfach so lange braucht, so internationales Projekt zu bauen. Und tatsächlich ist das auch gar nicht so weit weg von der Wahrheit, denn 1994 wird dann der nächste Teilchenbeschleuniger gebaut, der LHC, der Large Hadron Collider, was ein Hadron ist, das werde ich später noch erklären. Und der ist tatsächlich dann das mega Riesenprojekt, das alle anderen Projekte in den Schatten stellt. Also diese Maschine, die schon damals erahnt wurde, dass sie möglich ist, die kommt dann auch. Also die Experten hier sollen nicht ganz Unrecht behalten. Die namhaften Atomforscher kritisieren diese Art von Großprojekt. Und da dachte ich mir, das ist auch wieder so etwas, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Denn der deutsche Nobelpreisträger Werner Heisenberg wird hier zitiert. Namhafte Atomforscher, schließlich darunter der deutsche Nobelpreisträger Werner Heisenberg, zweifeln sogar generell am Sinn dieses wissenschaftlichen Großprojekts. Er sei skeptisch, so bekannte der Nestor der deutschen Physik, ob grundsätzlich Neues dabei herauskommen wird. Und da musste ich ganz ehrlich sein, Nestor ist mir ein zwar geläufiger Begriff gewesen, aber ich wusste nicht, wo es herkommt. Hättest du gewusst, was damit gemeint ist? Und zwar bezieht es sich auf König Nestor von der Ilias und der Odyssee von Homer, beziehungsweise Nestor berät den trojanischen König und König Pyrrhos und gilt als ein weiser Gelehrter, als der eigentliche, also als die Intelligenzia hinter denen, die die Dinge umsetzen. Und Nestor ist der alte, erfahrene und deswegen der Nestor der deutschen Physik ist hier der Nobelpreis prämiert. Und ich hatte das auch irgendwie so im Hinterkopf abgespeichert, dass es da um jemanden geht, der einen Ruf genießt, aber ich hätte jetzt nicht herleiten können, woher. Zweifel und Zagen der Wissenschaftler offenbart ein Dilemma, das sich während der letzten Jahrzehnte dramatisch verschärft hat. Je tiefer die Forscher in den Mikrokosmos des Atoms vorstießen, desto größer und teurer wurden die Instrumentarien der Physiker. Desto ferner rückten zugleich die Ziele, die atomare Welt bis in den letzten Winkel auszumessen. Amerikanische Physiker bauten 1948 den ersten ringförmigen Partikelbeschleuniger, das sogenannte Synchrotron, auf dem Partikelrundkurs passiert vor einer Strahlungsquelle erzeugt, von einer Strahlungsquelle erzeugte Atomteilchen, Elektronen oder Protonen. Eine große Zahl sogenannter Beschleunigungsstrecken, Stationen mit hoher elektrischer Spannung, in denen die Partikel mit Energie gespeist werden. Und dadurch, dass sie dann in diesem Kreis immer mehr beschleunigt werden und dann am Ende bewusst rausgeleitet werden in ein anderes Objekt, entsteht die Kollision, also Large Hadron Collider. Es geht immer darum, Teilchen ineinander zu schießen. Und dann gibt es hier jemanden, den Murray Gell-Mann, der hat Quarks Hypothese aufgestellt, nämlich dass Atomkerne aus Quarks bestehen. Und Gell-Mann sagt, es besteht aber die Möglichkeit, dass das nicht stimmt. Man hat die ja noch nicht gefunden. Er glaubt, es gibt 3 Quarks und später wird sich herausstellen, es gibt nicht nur 3, sondern es gibt 6. Und auf die werde ich auch gleich nochmal kurz eingehen. Aber selbst der Physiker, der sagt, dass es hier mögliche Urpartikel gibt, aus denen ein Atom besteht, der hat Zweifel an den derzeit immer größer werdenden Versuchsgeräten. Und dann sind hier so ein paar Zahlen, und zwar: bis auf 76 Milliarden Elektronenvolt werden die Atompartikel im gegenwärtig stärksten Teilchenbeschleuniger der Welt aufgeladen, der sowjetischen Protonschleuder in Serpuchow, südlich von Moskau. Doch selbst gegenüber der gigantischen Kreiselanlage der Sowjets würde die geplante europäische Maschine riesenhaft anmuten. In ihrem kilometerlangen Ringtunnel sollen Atomteilchen auf eine Energie von maximal 300 Milliarden Elektronenvolt getrieben werden. Und dann sagen sie hier noch, dass man mit der Mammutmaschine, die geplant ist, die 3 Kilometer Durchmesser habe, bis zu 1000 Milliarden Elektronenvolt erzeugen wolle, also beschleunigen. Und ich finde das, also 1000 Milliarden Elektronenvolt klingt wie eine Fantasiezahl, aber
das, was sich ein Kind ausgedacht hat, ne?
1000 Milliarden unendlich. Und die Quarks-Ersinnung, die, also mögliche Theorie, ist eine Sache, zu der sich dann der Theoretiker Heisenberg äußert, und der sagt, die möglichen Erklärungen, wie Materie funktioniert, für die gibt es bereits eine Fülle experimenteller Teilchen, die sehr vieles erklären könnten. Also er ist gar nicht mehr so auf der Suche, als dass es jetzt ein neues theoretisches Teilchen bräuchte, um daraus eine Weltformel abzuleiten. Also er hält die Suche für nicht zielführend. Und dann eine Sache, die mich total irritiert, aber auch beeindruckt hat, war, dass es eine Atomphysikkonferenz in Tiflis gab und dort unter anderem sowjetische, amerikanische und europäische Physiker miteinander sprachen über die Idee, dass man zusammen ein Projekt bauen könnte, einen noch größeren, bis zu 5000 Milliarden Elektronenvolt. Und die Sowjets haben das vorgeschlagen, und vor allem haben sie gesagt, er müsste nicht mal auf sowjetischem Boden stehen, sie würden ihn einfach nur unterstützen in seinem Bau. Und das, wir reden hier 22 Jahre vor Fall der Sowjetunion. Also eigentlich sind wir noch in total den Blockstaaten, und das ist unvorstellbar. Aber das als entgegenkommen wird von den Europäern, sagen die Amerikaner, ignoriert, weil die Europäer ihr eigenes Ding umsetzen wollen. Die Amerikaner selbst haben gerade ein ähnlich großes Projekt in Planung, nämlich den Beschleuniger, den sie in Batavia bauen wollen. Und da stutzte ich kurz und dachte mir, Batavia, das kenne ich nur, weil das von der VOC, der niederländischen Ostindien Company, die haben Batavia gegründet, was heute Jakarta ist, die Hauptstadt von Indonesien, um von dort aus ihren Netherlands-Indien-Handel zu betreiben. Und deswegen war ich irritiert, dass es auch ein Batavia in den USA gibt. Aber Batavia in Illinois kennt man heute, weil dort das Fermilab sitzt. Enrico Fermi, berühmter Physiker. Und ja, also für Leute, die sich für amerikanische Teilchenphysik interessieren, ist es ein bekannter Ort. Auf jeden Fall geht hier der Artikel dann mit diesem Ausblick über Tiflis zu Ende. Und dann habe ich mal geschaut, wie denn so aktuell Stand der Forschung ist. Aktuell geht man davon aus, dass es Quarks in 6 Variationen gibt, und Quarks sind die
Magerquarks.
Genau, Magerquarks.
Vollfettquarks.
Und Proteinquarks.
Sojaquarks.
Stracciatella-Quarks. Und Fruchtquarks, das sind die 6 Geschmacksrichtungen. Nein, also tatsächlich spricht man bei Quarks von Flavor. Aber das liegt eher daran, dass man sie nicht wirklich als Teilchen pinpointen kann, sondern es sind die Bestandteile der Teilchen. Und zwar unterteilt man die in 3 Generationen. Die erste Generation der Up- und Down-Quarks, die zweite heißt Charm und Strange, und die dritte heißt Top und Bottom.
Charm und Strange finde ich süß. Oh.
Und Quarks kombinieren sich zu Hadrons oder Hadronen, und zwar zu den Protonen, die aus 2 Up- und einem Down-Quarks bestehen, und den Neutronen, die aus einem Up- und 2 Down-Quarks bestehen. Und Neutronen kennen wir vielleicht, weil das neutrale Teilchen im Kern sind, die aus einem Atom ein Isotop machen. So wird dann aus Wasserstoff, wenn Neutronen dazukommen, zum Beispiel Tritium. Also erst Deuterium und dann Tritium. Soweit so bekannt. Der LHC.
Das darfst du ruhig drin lassen.
Ich werde so viel in der Folge drin lassen. Der LHC, der Large Hadron Collider, wir haben ja gerade besprochen, Hadronen, das sind Protonen und Neutronen. Der Large Hadron Collider, der riesige Ring mit 27 Kilometer Umfang im Vergleich zu dem 3 Kilometer Durchmesser, also 9, irgendwas. Im Vergleich dazu der dicke Ring, der 27 Kilometer Rundkurs, der wurde 2008 in Betrieb genommen. Dann
daher die Wohnraumknappheit.
Der ist tatsächlich unterirdisch und die Forscher fahren mit dem Fahrrad an ihm entlang, um da überhaupt Strecke zu machen. Und wenn man jetzt aber sagt, ja, teure Projekte, was haben wir rausgefunden? Okay, wir wissen jetzt, dass es verschiedene Quarkgeschmacksrichtungen gibt. Dann möchte ich anmerken, dass das CERN zu fördern dazu geführt hat, dass Tim Berners-Lee dort das Internet erfunden hat. Also streng genommen nicht das ganze Internet. Also er ist nicht an allem schuld. Aber Tim Berners-Lee hat
jedes
dort
einzelne Meme.
Ja, jedes Dickpic selbst gepixelt. Und Tim Berners-Lee hat dort das World Wide Web erfunden und mit dem World Wide Web den Grundstein gelegt, also ursprünglich gedacht, um Forschungscomputer miteinander zu verknüpfen, dass alle auf die Artikel innerhalb des Campus zugreifen können, hat er es dann so skalierbar gebaut, dass es für die ganze Welt funktioniert. Naja, das hat er dort 1989 erfunden und kurz darauf ist dann das Internet ein Weltphänomen geworden. Weil es 1989 bereits so vielversprechend aussah, gibt es übrigens eine Top-Level-Domain für die Sowjetunion und es gibt eine Top-Level-Domain für die DDR. Und das ist, finde ich, beeindruckend, dass man damals davon ausging, dieses Internet wird die ganze Welt verbinden und dann müssen wir auch die DDR mit verbinden können. Ja, das ist eine Top-Level-Domain, die heute de facto nicht mehr vergeben wird. Das war mein Artikel über die damalige Forschung und ich möchte noch mal kurz hervorheben, dass faktische Fortschritte, damals ging Gell-Gell-Mann davon aus, dass es 3 potenzielle Quarks gibt, heute wissen wir, es sind 6. Der damals angestrebte Teilchenbeschleuniger wurde noch mal durch einen größeren erweitert, aber auch heute ist noch dieses Erkenntnisdilemma ein immer wieder thematisiertes, nämlich dass Grundlagenforschung sehr groß und aufwendig ist und immer aufwendiger wird. Und zwar haben wir wegweisende Entdeckungen wie das Higgs-Boson, für das es vor einiger Zeit den Physik-Nobelpreis gab, und wir verstehen Teilchenphysik immer besser. Es gibt auch konkrete Anwendungen der Teilchenphysik, so ist es nicht, aber da reden wir dann von Spezialanwendungen für die Forschung und für Kryptographie in Satelliten und so weiter. Also es gibt jetzt nichts, dass man sich zu Hause die eigenen Quarks hinstellen kann und sagt, ja, das ist gut, dass sie das für mich erfunden haben. Das ist einfach ein anderer Zweig Forschung, der dann aber so Nebenprodukte wie das World Wide Web mit hervorbringt. Also es ist nicht alles schlecht.
Nee, absolut nicht.
Das war
auch nicht alles im Internet.
Das war mein Artikel Teurer Kurs. Was hast du uns mitgebracht?
Mein Artikel heute heißt Tor in eine andere Welt vom 12.05.1996 aus dem Spiegelheft 20 und behandelt die Frage, ob Tiere ein Bewusstsein haben, weil es nämlich in dem Zeitraum zu neuen Erkenntnissen kam. Und ich starte einfach direkt rein. Der Papagei, der in der gelehrten Diskussion der angereisten Philosophen, Psychologen und Neurobiologen für einige Verwirrung sorgte, hörte auf den Namen Alex. Die Vorträge zuvor hatten sich mit der Freiheit des Willens, dem Einfluss des Unbewussten, des Unbewussten und dem heraufdämmernden Geist der Computer befasst. Die Forscher hatten über die Hirnströme während des Schlafs, die Vorgänge an den Schaltstellen der Nervenzellen und die Rolle des Hypothalamus diskutiert. Gemeinsam hofften sie so, auf ihrem großen Treffen in Tucson, Arizona, Mitte April der Lösung jenes Rätsels näher zu kommen, das viele von ihnen zur größten Herausforderung der Wissenschaft überhaupt erklärten, dem Verständnis des menschlichen Bewusstseins. Und doch löste gerade Irene Pepperberg ungewöhnliche Verunsicherung unter der Elite der Bewusstseinsforscher aus, als sie in schlichten Worten von ihren Graupapageien erzählte. Und da habe ich nachgeguckt, Irene Maxine Pepperberg ist am 1. April 1949 in Brooklyn geboren, eine US-amerikanische Wissenschaftlerin, die auch an einer Uni forscht, in Massachusetts inzwischen. Und ihre Forschung an Graupapagei Alex gilt als Meilenstein der Sprachforschung und führte zur Neubewertung der kognitiven Fähigkeiten von Vögeln. Alex hatte sie Mitte der 70er Jahre in einem Zooladen gekauft und dann begonnen, mit ihm gezielt zu trainieren. Und laut Artikel war dabei ihr Ziel, nicht den Klang, sondern den Sinn der Worte wollte sie ihrem gefiederten Schützling beibringen. Und das hat offenbar ganz gut geklappt, denn der Artikel erzählt weiter. Sein Vokabular umfasst etwa 100 Worte, berichtet sie. Er kennt 7 Farben und 5 Formen. Er kann bis 6 zählen und er kann Gegenstände nach Farbe, Form oder Größe unterscheiden. ihr ungeheuerliches Fazit. Alex steht auf dem intellektuellen Niveau eines 5-jährigen Kindes. Das Kommunikationstraining wird ja auch beschrieben und das hat sie ähnlich gemacht, wie man das mit Kindern auch macht oder auch, ne, wenn man irgendwie versucht, mit Tieren auch irgendwas zu trainieren, dass man, also man hält denen was hin und wenn sie das Richtige sagen, dann kriegen sie ein Leckerli. Kinder kriegen vielleicht nur ein Lob, aber, ne? Also so dieses ganz übliche Vorgehen. Sie hat das wohl irgendwie mit Korken gemacht und hat ihm dann, also hat irgendwie 3 Gegenstände hingestellt und das, was er gesagt hat, hat er dann bekommen. Und dann fing es an, dass er irgendwann selber nachgefragt hat, dass er bestimmte Gegenstände wollte. Und wenn er quasi aus dem Nichts nach einem Korken gefragt hat, dann hat sie ihm den gebracht, damit er sieht, ne, dass er die Antwort darauf bekommt. Also eigentlich ganz, wie es immer funktioniert, Sprache zu lernen. Nach hunderten von Sitzungen beantwortet er inzwischen selbst schwierige Fragen richtig. Wenn ihm Pepperberg etwa 2 blaue und 3 rote Schlüssel zeigt und fragt, wie viele blaue Schlüssel, so lautet seine Antwort 2. Was ist verschieden, fragt seine Lehrerin weiter, Alex postwendend, Farbe. Sollte es möglich sein, dass der Papageienlehrerin tatsächlich gelungen war, einen Weg in die Gedankenwelt der Vögel zu eröffnen? Waren die Bewusstseinsforscher gezwungen, einem Graupapageien das zuzubilligen, was sie bisher als wesensbestimmend für den Menschen betrachtet hatten? Und wem sonst noch müssten sie dann ein Bewusstsein zugestehen? Dem Waschbären, der Schildkröte, dem Stichling oder gar der Waldameise? Und das ist ja so diese konservative Hauptangst, die man in allen möglichen ethischen Diskussionen, vor allem auch in tierethischen Diskussionen ja immer wieder hat, dass man sagt, wenn wir das jetzt machen, dann eskaliert es und was kommt als nächstes?
Ja.
Und der Artikel macht hier auch direkt die Ethikperspektive auf und schreibt weiter, falls sie aber dem Papageien Alex ein Bewusstsein absprechen wollten, womit sollten sie es begründen? Was unterscheidet das gekrächzte 2 blaue Schlüssel von derselben Antwort eines 5-jährigen Menschenkindes? Und hier finde ich es schön, dass es auch so als Fragen formuliert ist, bisschen sokratische Methode, dass man selber mitdenkt. Alleine die Tatsache, dass sich Philosophen und Hirnforscher jetzt derartige Fragen stellen, wird von der kleinen Schar von Gelehrten um Irene Pepperberg bereits als Triumph gefeiert. Seit Jahrzehnten kämpfen die kognitiven Verhaltensforscher, das ist hier in Anführungszeichen geschrieben, um wissenschaftliche Anerkennung. Jetzt gestanden renommierte Bewusstseins- und Hirnforscher erstmals ihre Verlegenheit ein, angesichts der verblüffenden Äußerungen eines Graupapageien. Und hier fand ich es ganz süß und treffend, dass sie das Wort Verlegenheit benutzt haben, weil ich auch ganz oft, ich mache ja auch ganz gerne so die Hardliner-Position in solchen Ethikdiskussionen. Gar nicht unbedingt, weil das immer meine eigene ist, aber also weil ich die interessant finde und die Reibung mag.
Mhm.
Und mir begegnet das auch ganz oft, dass Leute verlegen werden dabei und auch also Leute, mit denen ich sonst über ganz wilde Themen sehr offen diskutieren kann, dass die da irgendwie, also weiß ich nicht, ins Straucheln kommen oder dann irgendwie zynisch werden oder irgendwie wütend oder so, ne? Also deswegen fand ich das Wort Verlegenheit ganz gut, weil ich das auch genauso psychoanalysiert hätte, dass die Leute da einfach in Verlegenheit geraten.
Mhm.
Ja, und verrückt, dass wir erst, also wir sind hier 1996, um das nochmal zurückzuholen, und dass wir erst 1996 auf die Idee kommen, dass die anderen Tiere auch vielleicht ein Bewusstsein haben. Das fand ich schon ein bisschen verrückt. Aber dazu erklärt uns der Artikel. Zwar sammeln Verhaltensforscher seit vielen Jahren Beobachtungen aus dem Tierreich, die vielen von ihnen nur mit bewussten Abwägungen und Entscheidungen im Tierhirn erklärlich scheinen. Dennoch wurden sie lange als populärwissenschaftliche Geschichtenerzähler verhöhnt. Den Blick ins Innenleben des Tieres, so das weit verbreitete Dogma, überlasse man lieber Tierliebhabern, Kinderbuchautoren und Romantikern.
Oh.
Ja, genau, habe ich auch gedacht. Irgendwie ist, also verrückt, ne, dass man so spät erst auf die Idee kam. Wir hatten ja auch hier mal einen Artikel über Geburtsmedizin und da, das war ja auch irgendwie in den 70ern, hat man gedacht, ach warte, vielleicht haben Babys Gefühle. Das finde ich total kurios. Dann macht der Artikel als nächstes einen Abstecher in andere so Tierbewusstseinsforschungsergebnisse, von denen ich jetzt die meisten einfach mal auslasse. Das kann man ja gerne nachlesen, wenn man möchte. Einen fand ich aber dennoch erwähnenswert. Und zwar steht hier, die Verfechter eines Tierbewusstseins berufen sich etwa auf die bemerkenswerten Sitten auf den Heiratsmärkten der Birkhühner. Die Vögel versammeln sich auf Balzplätzen, wo die Weibchen zwischen den werbenden Männchen umherstolzieren, ehe sie ihre Partnerwahl treffen. Lange mühten sich die Forscher vergebens, die Vorlieben der Weibchen zu ergründen. Weder die kräftigsten noch die schönsten Männchen schienen sie zu bevorzugen. Weder auf das hohltönende Glucksen noch auf die leuchtenden Kehlsäcke fuhren sie ab. Erst als sie das Schicksal der Männchen weiterverfolgten, stießen die Forscher auf ein unerwartetes Phänomen. Zielsicher hatten die Weibchen diejenigen Männchen ausgewählt, die noch am längsten zu leben hatten. Irgendwelche noch unbekannten Indizien mussten ihnen geholfen haben, in geradezu prophetischer Weise die langfristigen Überlebenschancen ihres Bräutigams zu erahnen. Und das ist so eine philosophische Frage, die wir mal irgendwann abends am Lagerfeuer diskutieren können. Ist Intuition Intelligenz?
Also, das ist ja eine große Frage. Und
eben, ne? Deswegen wollte ich sie hier auch nur aufmachen. Ich dachte, so wie der Artikel fragt, frage ich vielleicht die Zuhörer. Ne?
Ich befürchte, dass genau das die Abgrenzung ist, dass Intelligenz und Intuition sich darin unterscheiden, ob man etwas bewusst tut. Und jetzt wäre die Frage, entscheiden sich diese Hühner bewusst oder eher reflexartig?
Und also das habe ich eben gedacht, wenn es jetzt, wenn sie also für den ausgesucht, also den ausgesucht hätten, der sie am besten versorgen kann, weil er die stärksten Hühnerbeinchen hat oder so, dann hätte ich das vielleicht mit Intelligenz irgendwie assoziieren können. Aber ich finde, also das, also sowas Esoterisches, wie dass die dann länger leben, wo, also das ist ja dann, entweder ist es wirklich reine Biologie oder es ist halt was Intuitives, ne? Aber da, also Intelligenz, finde ich, ist da irgendwie daneben gegriffen.
Beziehungsweise da unterstelle ich dem Spiegel auch eine gehörige Portion Sensationsfaszination. Also ja, da würde ich doch gerne wissen, hat man das mit mehr als 10 Hühnern in einem Versuch getestet?
Das, also da kommen wir jetzt nämlich gleich auch nochmal hin zu genau dieser Frage. Also im Artikel geht es erstmal weiter mit noch einem Haufen Beispiele über ganz viele verschiedene Tierforschungsgeschichten, die manchmal eher in die Richtung deuten, Tiere sind rein triebgesteuert, manchmal eher in die Richtung deuten, Tiere sind, haben, ne, ein krasses Bewusstsein, ähnlich mit unserem. Doch so beeindruckend diese Beobachtungen auch sein mögen, die herrschende Meinung, die das Tier zum Sklaven seiner Instinkte erklärt, vermochten sie nicht zu erschüttern. Zu einigen der erstaunlichsten Leistungen im Tierreich, so lautet eines dieser Argumente, seien gerade die Insekten fähig und damit Tiere, bei denen sich selbst die glühendsten Verfechter eines Tierbewusstseins scheuen, von bewusstem Denken zu sprechen. Und das finde ich total, ich habe ja gerade schon angekündigt, ich bin gerne die Hardlinerin in einer ethischen Diskussion und ich finde es schon schwer, mich in andere Menschen reinzuversetzen. Ich finde es entsprechend schwerer, mich in Hunde reinzuversetzen und vielleicht ist es einfach für mich nicht möglich, mich in Insekten reinzuversetzen, oder? Also irgendwie finde ich das komisch, wenn man diese Wirklichkeit so ausklammert.
Ja, also da gibt es sehr gute Essays drüber von Albert Camus, der Vögel anschaut und darüber nachdenkt, ob der Vogel weiß, was er da tut oder ob der Vogel sich so anfühlt, wie sich für ihn routinemäßige Gedanken anfühlen. Also ob, wenn ich durch den Raum gehe, dann denke ich mir ja nicht Schritt, 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 sondern ich denke mir sowas wie, ich möchte meine Tasse Tee dahin vom Tisch holen.
Ja.
Genau. Und dass der Vogel vielleicht beim Fliegen einfach nur denkt, ich möchte näher zum Baum, ich möchte weiter weg zum Baum, vom Baum. Und dass da gar nicht das hintersteckt, was wir Menschen uns an Gedanken machen würden, wenn wir uns so dreidimensional durch den Raum bewegen könnten. Und ob die Gedankenwelt des Vogels nicht so schlicht ist, dass du sie dir in seiner Schlichtheit gar nicht vorstellen kannst.
Aber das, also da waren jetzt so viele Vielleichts drin, dass mir das nicht reichen würde, um da irgendwie ein moralisches Urteil zu fällen.
Ja, wir reden auch von, weißt du, einem Mann mit Blatt und Papier guckt auf den Vogel und denkt drüber nach. Wir reden nicht von, er hat ihn gefragt.
Eben, ne? Und dann, also das, wir machen weiter im Artikel, weil wir kommen überall da noch hin. Wo aber endet der Instinkt? Wo beginnt der bewusste Wille? Ne, da sind wir direkt. Und vor allem, wie lässt sich dies herausfinden? Bisher wurde diese Frage meist mit dem Hinweis abgetan, der Mensch falle allzu leicht seiner Neigung zum Opfer, in anderen Geschöpfen einen denkenden Geist zu erkennen. Der Blick durch die Schädeldecke eines Tieres sei grundsätzlich unmöglich. Für die Erklärung seines Verhaltens sei es zudem völlig irrelevant, was in seiner Vorstellungswelt vor sich gehe. Die sogenannten Behavioristen gingen sogar so weit, auch das menschliche Bewusstsein zu verleugnen. Nur eine Illusion, behaupteten sie, die sich einer wissenschaftlichen Erkundung grundsätzlich verschließe. Ganz so radikal bin ich dann vielleicht nicht, aber vielleicht doch.
For the
sake of it. Also ich muss sagen, dass ich... Ja, das, also in dieser Diskussion, finde ich, also muss man schon auch versuchen, da was gegen zu sagen, oder? Also, und irgendwie, also von der ethischen Seite können die Leute eben nichts sagen, sondern sagen dann, also das, ne, also es sieht ja so aus als. Und das reicht mir irgendwie nicht.
These, Antithese, Synthese.
Ne? Und ganz genau. Aber der Artikel erklärt uns auch, was das Problem ist und sagt hier, während Psychologen das Innenleben des Menschen erkunden können, indem sie ihn danach fragen, sind Verhaltensforscher darauf angewiesen, Rückschlüsse aus dem Verhalten der Tiere zu ziehen. Ne, das ist tatsächlich, ist ja das, was wir dazwischen geredet haben, quasi ja alles jetzt mit drin. Dann kommen auch dafür nochmal wieder einige Beispiele, dass, also, ne, an denen sich ablesen lässt, dass Tiere, wie du das gerade beschrieben hast, dann schon auch oft stumpf hin und her laufen und man gar nicht genau weiß, warum sie irgendwas tun. Irene Pepperberg schließlich befasst sich mit dem einzigen Lebewesen, das keiner Symboltafeln und Computer bedarf, um mit dem Menschen zu sprechen, dem Papagei. Möglicherweise ist es nur der eher zufälligen Nachahmungsbegabung dieses Vogels zu verdanken, dass sich nun ein Tor auftut in eine Welt, in der es zur Verblüffung der Bewusstseinsforscher abstrakte Kategorien wie Farben, Formen und Zahlen gibt. Und das finde ich dann schon wieder, also das ist schon wieder zu viel Zweifel, dass man dann sagt, das, also reiner Zufall, das ist schon, schon sehr unwahrscheinlich, oder?
Da, die Position hätte ich lange auch vertreten. Dann habe ich Anfang des Jahres das Buch How to Speak Whale gelesen, wo sich ein Journalist der Frage, wie gut können Tiere sprechen und was können Tiere sprechen, stellt, der sehr intensiv nachgeht. Und da redet er mit Leuten, die Affen Gebärdensprachen und Zeichentafeln und so weiter beigebracht haben. Und dann redet er mit Walforschern über Walgesänge und so weiter. Und da ist die Antwort, dass, also sie kommunizieren, aber sie kommunizieren nicht so wie wir. Also während wir vokabelbasiert kommunizieren, kommunizieren Wale mit Imitationsketten. Und diese Imitationsketten haben in sich selbst keinen Sinn, außer dass beide Seiten sie hören und dann im Prinzip über die Art und Weise
und der
Imitationskette, genau, Verhalten ableiten.
Also es ist mehr wie eine Melodie quasi.
Genau, du würdest als Wahlversion deiner selbst raussingen.
Ich bin die Wahlversion meiner selbst.
Also, du als die Wahlversion deiner selbst würdest so etwas raussingen wie: Ich bin Hanna. Und dann würde ich als die Wahlversion meiner selbst sagen: Ich bin Hanna, ich bin Hanna. Und dadurch würdest du wissen, ich bin auch mit dabei. Und jetzt könntest
du, bist mein Team, ja.
Jetzt könntest du, wenn du mich erkannt hast, als jemand, der gerade das zurückchantet, könntest du dasselbe wieder aufgreifen und chanten. Aber wenn du dann einfach sagen würdest: Ich bin Hanna, dann würdest du damit wieder eine Botschaft senden, obwohl die Vokabeln, die wir verwendet haben, immer dieselben sind. Also es geht. Und Wale bilden darauf basierend dann auch Ketten untereinander. Also dass im Prinzip sich Persönlichkeiten rausbilden durch die Art von Wiederholungsfehler, die Wale untereinander haben. Und also, dass junge Wale anders imitieren als alte Wale und ohne den anderen zu sehen, man dann über Kilometer abschätzen kann, mit wem man es da zu tun haben könnte. Also wie gesagt, Wale kommunizieren, aber sie kommunizieren nicht so vokabelbasiert, wie wir das gewohnt sind. Und so geht es auch mit vielen anderen Tieren. Bei den Schimpansen ist man mittlerweile eher der Auffassung, dass die Schimpansen erkannt haben, welche Kombination aus Zeichen für sie die größte Pleasure bringt und sie deswegen Essenszeichen gut lernen können.
Ja.
Aber so komplexe Dinge, also das, was man klassisch Transferleistung nennen würde, das muss die Forschung noch liefern. Das ist bisher nicht passiert. Also Affen sind auch in der Lage, zum Beispiel, sie lernen.
Ich habe aber auch nur lesen gelernt, weil ich Bücher verstehen wollte. Also ist eigentlich, bin ich nicht weit weg davon.
Ja, gibt den Simpsons-Joke darüber, dass Lisa Bart Lesen beibringt und er sagt: Na toll, jetzt kann ich dieses eine Buch lesen. Auf jeden Fall, es gibt Experimente in die Richtung, dass zum Beispiel, also bei Bonobos gibt es das, wenn die einen Salat mögen und sie haben ein Wort für welk oder für alt oder für Müll, dann können sie bei Salaten, die sie nicht so sehr mögen, kombinatorisch den Salat als Müllsalat bezeichnen. Also der Schimpanse mag Eisbergsalat, aber was er, der Bonobo mag Eisbergsalat, aber was er nicht mag, sind Rosenkohl, und dann kann er Rosenkohl als Müllsalat bezeichnen. Jetzt ist die Frage.
Ja, da geben ihm die meisten recht.
Es ist die Frage, ist das schon eine Transferleistung oder experimentiert der Affe mit den Begriffen, die er kennt, rum, weil er zeigen möchte, er hätte gerade lieber Salat, und das, was ihm hier vorgesetzt wird, bezeichnet er als Müll. Also schafft er tatsächlich eine neue Kombinatorik oder assoziiert er nur zwei Dinge zufällig miteinander, und wir Menschen wollen dann darin ein Sprachverständnis von Vokabeln sehen, und das ist schwer umstritten. Also ich tendiere dazu.
Aber das ist also…
Ja?
Bei Menschen kannst du es ja genauso wenig entschlüsseln, und da kommt zusätzlich noch dazu, dass Menschen dich anlügen können, so, ne? Und dich manipulieren können und dir was vormachen können. So, also ich verstehe irgendwie nicht, dass man das Gefühl hat, dass es bei Tieren so viel anders wäre.
Ja. Also ich habe durchaus schon mal gesehen, wie Hunde versucht haben zu lügen, dass sie mit etwas gar nichts zu tun haben. Aber, aber ja, wie gesagt, das ist schwer umstritten, vor allem weil die Vergleichsexperimente dazu super schwer sind. Du kannst halt nicht nebenher Affen Symbole beibringen und dann aber einfach schauen, also was wäre der Kontrollversuch dazu? Affen Symbole beibringen ohne Bedeutung und schauen, ob sie die Symbole übernehmen. Naja, jedes Symbol hat eine Bedeutung, da kommen wir nicht raus.
Eben, ist schwierig, ne? Ja. Und auch, also Irene Pepperberg hat ja ihren Papagei irgendwie 20 Jahre lang betreut, bis der 100 Worte konnte, ne? Also das ist ja dann kognitiv auch kein 5-Jähriger, der kriegt das ein bisschen schneller hin.
Ah.
Ne? Also so vergleichbar ist es ja dann doch alles nicht. Und dann kann es ja auch sein, dass du den einen schlaueren Papagei erwischt hast. Also das ist ein ganzes Papageiendorf erforschen, ne, damit du da irgendwie repräsentative Ergebnisse hättest. Ja. Mit Kontrollstudien.
Wir tun die Papageien leid, die völlig bedeutungslose Dinge lernen.
Ja, Bullshit-Jobs für Papageien. Oh nein. Wir müssen dann so AI-Bilder machen den ganzen Tag.
Ja. Entschuldige, wir sind sehr weit derailed.
Ja, tatsächlich. Aber schön war's. Hat Spaß gemacht.
Jawohl.
Für die in Tucson, heißt es Tucson oder Tucson? Tucson, ne? Für die in Tucson versammelten Hirnforscher, Psychologen und Philosophen stellen sich nun grundsätzliche Fragen. Wenn sie feststellen wollen, welches dieser Tiere tatsächlich bewusst denkt, so dämmert ihnen, müssten sie zunächst eine andere Frage klären. Was eigentlich ist dieses mysteriöse Bewusstsein, als deren Forscher sie angereist waren?
Ja, und zu der Frage, was Denken ausmacht, möchte ich mein Buch empfehlen.
Ganz genau, das habe ich nämlich auch gedacht, dass wir hier eine schöne Überleitung haben.
Genau, und zwar habe ich das Buch Denkende Maschinen geschrieben, wo es darum geht, ob Denken ein maschinenlernbarer Prozess ist, also ob ich Denken in Computern abbilden kann und was das bedeuten würde. Und das Buch ist hier unten drunter verlinkt, Denkende Maschinen, Ali Hackalife im Gespräch mit Dr. Christian Schröter. Also ja,
kauft es und lest es.
Die Frage, was Denken ist, wird ewig schon thematisiert.
So ist es nämlich.
Haben wir es damit?
Damit haben wir es.
Damit haben wir es. Dann moderiere ich jetzt hier nochmal, dass gleich noch ein paar Outtakes kommen werden, die während der Sendung entstanden sind. Es lohnt sich dran zu bleiben, wenn ihr verstehen wollt, was es mit Egon Zahn-Kowalski auf sich hat. Danke, Hanna, für deine Zeit und danke, dass du dir
sehr, sehr gern.
Im Urlaub die Zeit genommen hast, mit mir zu senden. Wir hören uns dann in einer...
Ja, ich hoffe, man hat den Hahn nicht so oft kreischen hören.
Wir hören uns dann in einer Woche wieder hier. Danke an alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen und damit erst möglich machen. Und ich sage bis bald.
Bis bald. Schon wieder so schnell, oder?
Nö, bisher alles gut.
Nee, okay, du hörst immer alles auf 2,5, deswegen gefalle ich dir wahrscheinlich. Ich habe das angehört und dachte, meine Güte, hol mal Luft. Die Vorträge zuvor hatten sich...
Das kann man ja trotzdem, das widerspricht sich ja nicht.
Ja, oder du musst mich einfach immer so runterpitchen.
Die Vorträge? Aufnahme läuft. Order, order. Und bei
hörst
dir kräht
du den Hahn eigentlich?
Ja, aber ja. Ist egal, ich schneide das ja. Und zwar.
Aber der schreit immer nachts um zwei. Entschuldigung.
Einleitung, ja, der ist nicht umgestellt wie die Uhr nee. Im Auto oder im Backofen. Guter Outtake. Ja. Also. Vor 16 Jahren gründeten...